Guter Gott, wir bitten dich jetzt, erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, damit wir auf dein Wort hören und das, was du uns sagst, auch verstehen und umsetzen. Schenke uns die Gnade, Werkzeug deines Friedens und deiner Liebe zu werden. So segne jetzt uns und die ganze Schöpfung, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Robert, es ist wunderbar, hier draußen in der Natur, diese fantastischen Farben. Und da ist eine Frage eines Zuschauers, die passt zu dem Thema, was wir schon mal hatten, loslassen. Und er fragt, wie viel er denn eigentlich loslassen soll, was das denn in letzter Konsequenz eigentlich bedeutet. Alles?
Alles. Also wenn ich die Anfrage kurz beantworten will, dann sage ich, alles loslassen. Das heißt, frei zu werden, um empfangen zu können. Ich könnte es auch an einem Beispiel machen. Jemand, der die Hände in Hosentaschen hält, der kann nichts empfangen. Und wenn wir aber die Hände aus den Hosentaschen herausnehmen und sie dem anderen entgegengeben, dann kann er empfangen. Und so ist es mit dem Loslassen auch. Wir üben ja in den, ich sage es jetzt mal in der Fastenzeit ein, frei zu werden. Der Mensch wird frei, dass wir nicht abhängig sind von Dingen, dass wir nicht Dinge notwendigerweise an uns reißen, sondern dass wir im Gebet, im Fasten, im Almosen frei werden zu Gott, frei werden von mir selber und frei werden hin zum anderen.
Pater Robertus, ich habe heute einen Brief bekommen und den habe ich mitgebracht. Das ist das Thema Ehe. Und das ist schon bemerkenswert, wie stark dieses Thema diesen Menschen, diese Frau bewegt. Und das ist ja auch ein Thema in Deutschland, das ganz besondere Beachtung finden muss, weil es ein besonderes Drama ist. Ja, es könnte sehr schön, ja, schön, richtig, wenn es gelingt.
Ja.
Und diese Zuschauerin fragt also, heiraten heute? Damit ist ja ein hohes Risiko verbunden. In Deutschland wird heuer mehr als jede dritte Ehe geschieden. Ich sehe in der modernen Ehe so etwas wie jeder für sich, jeder seine Karriere, jeder sein Konto, auch ein hohes Risiko, welches doch zum Scheitern zu sein scheint. Ist nicht sogar der Ehevertrag schon ein vorweggenommenes Misstrauensvotum? Ich meine, was würden
also
Sie
es gibt
jetzt?
Eine Statistik, die ich immer gerne bei Brautgesprächen nutze, die aus Amerika stammt. Da ist es auch so, dass die Rate jede 2,5. Ehe geschieden wird. Aber bei Eheleuten, die miteinander beten, nur jede 1.205. Ehe geschieden wird.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Und dies ist natürlich sehr beeindruckend, weil ich glaube, dass da das Ziel deutlich wird. Warum heiraten Menschen heute? Aus unterschiedlichen Gründen, wie die Schreiberin ja auch schon benannt hat. In der katholischen Kirche ist ja die Ehe ein Sakrament. Das heißt, Gottes Zusage, ich bin bei euch und wenn ihr mit mir seid und mich wirken lasst, dann helfe ich euch, dass euer Miteinander gelingen kann.
Sie haben ja jetzt gefragt, warum heiratet man? Aber eigentlich müsste man ja fragen, wen heiratet man? Dass man heiratet, ist ja eine ganz natürliche Sache. Und dann müsste man sich überlegen, wie muss denn diese Person beschaffen sein? Wie sollte denn diese Person sein? Wie findet man diesen Menschen, den man heiraten sollte?
Ja, da gebe ich immer zwei Dinge gerne. Ich sage zum einen meinen Kommunionkindern, die ich in der Schule auch lange Zeit hatte, dass sie jetzt schon beginnen sollen, Gott um einen guten Ehemann oder eine gute Ehefrau zu bitten. Ja, also eine gute Vorbereitung durch das Gebet. Ich glaube, wenn man das so vorbereitet, findet man jemand anders, als wenn man nach meinen Maßstäben sucht. Und das Zweite ist, dass ich sehr häufig erlebe, dass Menschen zum einen jemanden suchen, der ihr absoluter Glücksbringer ist, was eine völlige Überforderung eines Menschen ist. Und das Zweite ist, dass sie jemanden suchen, den sie in ihre Vorstellungen einpressen. Das heißt, ich habe eine Vorstellung, versuche meinen Ehepartner da reinzudrücken und alles, was nicht passt, versuche ich dem abzugewöhnen. Mhm. Und das wird furchtbar.
Soll man denn jetzt aus Liebe heiraten? Oder ist es besser zu sagen, also solange ich liebe, bin ich irgendwie wie so, oder verliebt bin, wie so ein Tor? Verliebte sind, glaube ich, fast verrückt, also fast so wie jemand, der schizophren ist, sagt man, für eine Weile zumindest. Ist es nicht besser, diesen Zustand abzuwarten, diesen Partner dann nochmal zu prüfen und sich dann zu überlegen, passt der immer noch? Oder wie sehen Sie das?
Ja. Also es ist sicherlich so, dass es nicht mehr so ist wie früher. Ich kann eine sehr bedeutende ältere Dame, die sagte zu uns Jugendlichen einmal, heiratet erstmal, dann wird die Liebe schon noch kommen. Den fanden wir ganz furchtbar, diesen Spruch. Aber er beinhaltet etwas, dass nämlich ich versuche, da ist ein Mensch und ich entscheide mich. Die Liebe kommt ja in der Philosophie von der Voluntas, das heißt vom Willen. Ich entscheide mich für diesen Menschen und versuche jetzt alles an dem zu entdecken, was ihn eigentlich kostbar macht. Das ist etwas anders, als ich will, dass der jetzt mir wohlgefällig ist. Das ist natürlich eine schöne Dreingabe, ja. Aber die erste Linie ist, dass ich jemanden finde, dem ich helfen kann, immer mehr er selber zu werden.
Also zunächst richtig prüfen. Es gibt ja ein orientalisches Sprichwort, vor der Ehe mit offenen Augen durch die Welt gehen und schauen und während der Ehe mit halbgeschlossenen Augen. Das bedeutet ja so viel wie vor der Ehe, also ganz genau prüfen und es hinterher besser nicht mehr, also während der Ehe, nicht mehr so pingelig und so genau zu nehmen. Und da kommen dann ja eigentlich die Werte zum Tragen, wie zum Beispiel Toleranz. Was sind das für Werte, die grundlegend wichtig sind, die beide Menschen, die da zusammenkommen, die heiraten, die ein Paar werden, kennen sollten und dann auch ausführen sollten?
Also zum einen glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass man nicht den anderen als das Ideal oder den Glücksverschaffer schlechthin sieht, sondern immer noch weiß, dass Christus der Einzige ist, der uns das Glück verschafft. Das heißt, ich suche jemanden, mit dem ich gemeinsam von Christus her mein Leben gestalten kann. Und ich glaube, das habe ich in all meinen Begegnungen auch mit jungen Leuten oder als ich selber jung war, immer erfahren, es ist besser, mit dem Partner zusammen mit anderen Freunden zusammen zu sein. Da kann ich beobachten, wie geht er in dieser Situation um, wie fährt der Auto, wie spricht er mit anderen. Es ist besser, als wenn man so nahe beieinander ist, dass ich eigentlich nur noch den sehe und gar nichts anderes, wie reagiert er bei anderen oder auch in Notsituationen oder so.
Wenn Sie das sagen mit dem bei Gott miteinander sein, also sich Gottes Willen auch bewusst sein. Das ist natürlich gut, wenn beide die gleiche Konfession haben oder zumindest beide Christen sind oder beide Katholiken, dann besonders gut. Aber was ist zum Beispiel, wenn man einen Menschen heiratet, der eine andere Konfession hat oder gar kein Christ ist? Ist das von vornherein dann zum Scheitern verurteilt oder was macht man?
Je länger ich das erlebe, muss ich gestehen, umso problematischer finde ich es. Weil es ist in der Tat die Idealform, sage ich mal, ist es, wenn beide sich gemeinsam im Glauben einig sind und sich gegenseitig fördern im Glauben und auch im Entfalten der eigenen Persönlichkeit. Dass man also nicht versucht, wir müssen möglichst viel zusammen zu sein und ganz ähnlich zu werden, sondern der eine entfaltet im anderen sein Dasein oder sakramental ausgedrückt, der eine sieht im anderen Christus. Das ist ja das Sakrament der Ehe auch. Ich habe hier ein Schokolädchen mitgebracht, nachdem das letztes Mal nicht so geworden ist.
Oder zu unserem Tee, den habe ich nämlich wieder mitgebracht.
Ja, das finde ich sehr liebevoll, dass Sie das immer tun. Das ist sehr
nicht
hilfreich.
Ganz unheimlich, aber natürlich auch, um Sie zu erfreuen.
Also dieses aufeinander zugehen, aufeinander achten, hören, aber auch nicht dieses Fixiertsein aufeinander, das überfordert die meisten Menschen ja auch. Also ich erlebe viele Ehen, die so aufeinander fixiert sind und deswegen sich überfordern.
Ich frage mich, was die Kirche tun kann, um diese beiden Partner, die sich füreinander entschieden haben, die dann kirchlich heiraten wollen, die kommen ja dann zum Pastor, um die auf das, was dort kommt, gut vorzubereiten. Es ist ja häufig so, dass da zwei Menschen kommen und wollen heiraten und das muss irgendwie wuppdiwupp und hoppdiwupp gehen und am besten zwei Wochen vorher fragen, können Sie uns dann und dann oder zwei Monate trauen. Und besser wäre doch wahrscheinlich mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre vorher eigentlich zu sagen, nun kommt ihr mal zum Unterricht und dann als Geistlicher dieses Paar lange beobachten zu können und dann auf diese vielen Hürden, die kommen werden, in aller Ruhe hinzuweisen. Und die beiden haben dann wirklich die Möglichkeit, sich auch dann zu testen oder zu prüfen.
Also da gibt es natürlich viele Aspekte. Es gibt in Frankreich, in der Kirche, gab es lange Zeit ein sogenanntes Ehekatechumenat über ein Jahr, wo man die Menschen darauf bereiten wollte. Und da haben sehr viele dann auf die Ehetrauung verzichtet, weil ihnen das zu lang war. Die meisten Menschen, die zu mir kommen im Brautgespräch, sind ja Leute, die häufig schon zusammen leben. Und eigentlich jetzt wissen wir wissen alles, wir brauchen gar nichts mehr. Ich erfahre aber, wenn ich Brautpaare habe, die ich selber vorbereite, treffe ich mich meistens mit denen dreimal am Wochenende und erlebe auch, wie notwendig es ist, zum Beispiel Heilung von früheren Beziehungen. Wir erleben sehr wenig Menschen mehr, die nach der Lehre der Kirche sich, sagen wir mal, ganz auf eine Partnerschaft einlassen.
Auch
bei den Katholiken nicht. Mhm. Sondern es gibt sehr viele, die sehr unterschiedliche Partnerschaften schon vorher hatten. Enttäuschungen, Verletzungen, auch zum Teil aus den Familien. Sodass wir da eigentlich erstmal eine Bereitung machen müssen. Und die zweite Bereitung ist, zu helfen, dass jeder für sich selber den Glauben neu entdeckt oder lebt. Und dann diesen Weg zu finden, dass beide miteinander beten anfangen. So übe ich eigentlich bei der ersten Treffen immer ein, dass sie einüben, miteinander zu beten. Weil das oft so intim ist. Mir sagen viele Paare, wir beten viel mehr, als man landläufig denkt. Aber die wenigsten schaffen es, miteinander zu beten. Und da ist so eine Einübung zu wissen, wir sind jetzt nicht im Reinen, aber wir können gemeinsam vor unseren Schöpfer treten und sagen, hilf du, wir schaffen es nicht.
Warum ist das so schwierig? Also, oder warum beten so wenige zusammen eigentlich? Das ist doch eigentlich etwas sehr Schönes.
Ja, es ist was sehr Intimes und da haben, glaube ich, viele Angst, verletzt zu werden. Auch was falsch zu machen und so. Da sage ich manchmal, haltet einfach ein paar Minuten Stille und betet ein gemeinsames Vaterunser. Und dann kann das auch mit einem Dank werden oder mit einem Lobpreis oder einem Lied oder dann auch Fürbitten zu sagen. Das kann dann wirklich wachsen. Aber so ein Anfang könnte sein, eine Stille. Das wäre so ein wichtiges Aspekt. Ein zweiter Aspekt, glaube ich, dass viele zu wenig miteinander reden über Wesentliches, was sie selber betrifft. Das heißt, dass viele eigentlich ansprechbar wirklich für diese religiösen Dinge erst sind, so bei dem Taufgespräch. Ich erlebe, wenn ich im Brautgespräch mit Menschen bin, da wissen die eigentlich alles und würden auch noch eine Waschmaschine kaufen, wenn ich die noch verkaufen würde, nur dass sie getraut werden.
Da sind aber viele ganz offen und sind auch noch dazu bereit, obwohl sie eine andere Konfession haben, in der Kirche des Partners oder der Partnerin getraut zu werden. Ne? Aber am Taufbecken haben sie recht, oder vorher, da gibt es plötzlich Schwierigkeiten. Manchmal ist es noch nicht mal so, dass die Menschen wirklich glauben, aber sie hängen dann an der Tradition ihres Glaubens. Ist es richtig?
Ja, aber da erlebe ich, dass sie sich dann Gedanken machen, was ist mir wichtig, dass meinem Kind auch tradiert wird. Und sind dann oftmals viel mehr bereit, über Glauben nachzudenken, als bei der Trauung. Mhm. Es gibt viele Ehepaare, die mit einer großen Hingabe und Liebe auch die Trauung ganz bewusst eingehen als ein Empfangen Christi in ihrer Mitte und durch ihn geführt werden. Aber bei vielen ist es auch traditionell schön. Und dann kommt beim Taufgespräch, was ist mir eigentlich wichtig? Wo spielt Gott eine Rolle?
Das heißt, so, hier gibt es eine Zuschauerin, die fragt, wie sie eigentlich den richtigen Mann für sie erkennt. Dann würden sie auf jeden Fall zunächst einmal dafür plädieren, dass die richtige Konfession, also die Konfession, die gleiche, dieselbe Konfession hat.
Ja, ich würde zuerst einmal noch mal sagen, ich glaube, dass es wirklich gut ist, dafür zu beten frühzeitig und dann mit ihm und anderen zusammen viele Unternehmungen zu machen. Wie fährt jemand Auto? Wie reagiert er auf andere? Wie geht er mit anderen um? Wie geht er mit Notsituationen um? Also ich habe mal gesagt, das ist natürlich jetzt nicht ein Paradebeispiel, aber für mich wäre zum Beispiel eine furchtbare Vorstellung, in einem Zwei-Mann-Zelt im Regengebiet 14 Tage zu sein. Aber das ist so eine Herausforderung, das empfehle ich jetzt nicht. Aber so in Extremsituationen zu erleben, wie handelt da jemand? Und da lernt man die Leute besser kennen, als wenn man gemütlich auf dem Sofa daheim vorm Fernseher sitzt und aneinander kuschelt.
Wissen Sie, welche Geschichte ich schön finde? Der König Baudouin, der hat ja sehr lange gewartet, bis er die Richtige gefunden hat. Unglaublich viel gebetet, andere haben viel ihn gebetet. Würden Sie eigentlich dafür plädieren, zum Beispiel auch seinen Kindern selber zu sagen, wartet dann, betet und betet so lange, bis jemand kommt, wo ihr wirklich das Gefühl habt, ja fast blitzartig, das ist er oder das ist sie, ist das richtig? Kann man das so allgemein
auf den Weg geben? Ich weiß nicht, ob es allgemein geht. Ich kenne Ehepaare, wo jemand zum Beispiel, der Mann zur Tür reinkam, die Frau sah und sagte, das ist die Frau meines Lebens. Und die jetzt goldene Hochzeit hatten und sehr glücklich sind. Ich kenne welche, die sind 8 Tage zusammen auf einer Wallfahrt in Rom gewesen und haben sich danach verlobt. Also es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungsbereiche. Ich glaube, dass man nicht so sehr auf den Prinzen warten muss. Und dieses Erkennen, ja, bin ich bereit? Ich glaube, man könnte es vielleicht so sagen, bin ich bereit, für den anderen alles herzugeben?
Ja, aber das wäre ja dann der Richtige. Ich meine.
Und wenn ich nicht bereit bin, also
dann
ich sage.
Das ist ja einfach erklärt.
Ja, ja. Ich sage manchmal, also es gibt ja Leute, also auch zu dem Thema der Geschlechtlichkeit, auch vor der Ehe, die würden ihr Auto oder ihren Füllfederhalter oder ihren PC heute nicht jemand anders leihen, aber miteinander ins Bett zu gehen. Und da merkt man, dass das der falsche Weg ist.
Das glaube ich, ja. Wie ist das eigentlich? Früher gab es ja häufig fast ein früheres Ende einer Ehe. Und dann gab es sogar für den einen oder anderen Mann die Chance auf 2 oder 3 Ehen, weil das Kindbett auf die Mutter dahin raffte. Und dann war ein ganz natürlicher und auch gottgewollter Weg offen für die nächste Verbindung. Kann man heute, wenn man davon ausgeht, dass man, wenn man zu einer normalen Zeit heiratet zwischen 20 und 30 und dann hat man vielleicht 50 bis vielleicht sogar 80 Jahre Ehe zusammen im Höchstfall, ist das überhaupt denkbar? Ist das lebbar heute? Geht das?
Also 80 Jahre halte ich schon für sehr hoch, aber das gibt es natürlich schon auch. Es ist in der Tat so, dass die Frequenz der Ehedauer früher kürzer war. Aber früher hat ja interessanterweise auch niemand aus Liebe geheiratet, sondern da waren es ja meistens auch Wirtschaftsverbindungen. Und ich glaube, dass es in der Tat nicht sehr einfach ist, wenn wir ohne den Glauben versuchen wollen, eine Ehe über 50 Jahre zu halten. Also meine Devise ist, es kann in der Tat heute eigentlich nur Ehe gelingen, wenn sie mit Christus gelebt wird.
Aber wie ist das jetzt für einen Priester, wenn Sie wissen, da sind 2 Leute, die sind zwar von ihrer Konfession her katholisch, aber die sind nicht wirklich gläubig. Können Sie dann guten Gewissens, dürfen Sie dann dieses Paar überhaupt trauen?
Also guten Gewissens traue ich manche Paare nicht, aber es ist natürlich so, dass wenn Sie vor mir erklären, dass sie das tun wollen, was die Kirche will, was Christus eingesetzt hat, und sie bereit sind, die 3 Konstitutiva der Ausschließlichkeit, der Unauflösbarkeit und des Kinderwunsches bejahen und auch mir unterschreiben, und das tun sie ja schriftlich, auch im Glauben der Kirche leben zu wollen, dann kann ich nicht deren Glauben beurteilen.
Und außerdem spenden sich aber ja die Ehepartner das Sakrament selber?
In der lateinischen Kirche ja. Mhm.
Aber also die Verantwortung trägt das Ehepaar letztendlich selber.
Ja, weil der Getaufte diese Freiheit der Entscheidung hat, die ich ihm nicht abnehmen kann, weil er auch die Konsequenzen tragen muss. Und das ist das, was ich manchmal sage, dass Leute leichtfertig die Ehe eingehen, ohne die Konsequenz wirklich zu bedenken, weil auch der Glaubensusus da fehlt oft. Mhm.
Und was ist, da gibt es einen Fall einer Zuschauerin, die einen Mann geheiratet hat, der nicht die gleiche Konfession hat. Der Priester hat die beiden zum Gespräch eingeladen, zum Vorgespräch. Und die haben aber beide nicht unterschrieben, dass die Kinder katholisch erzogen werden sollen. Die sind trotzdem vermählt worden, obwohl der Priester wohl Bedenken hatte. Ist das dann gültig?
Also es ist so, dass es grundsätzlich natürlich sehr schwierig ist, in unterschiedliche Konfessionen zu heiraten. Das ist einfach so. Mhm. Wenn jemand katholisch heiraten will, ist es so, dass der katholische Partner sich verpflichtet und der andere auch das weiß, dass er alles danach tut, die Kinder katholisch zu erziehen. Das heißt also, die Kirche sagt, wenn ihr das Sakrament der Ehe in der katholischen Kirche auch empfangen wollt, müsst ihr gleichsam auch das, was da heraus folgt, auch tun. Und daher ist es also nicht eine Boshaftigkeit der Kirche zu sagen, eure Kinder sollen katholisch werden, sondern das eine folgt auf das andere.
Das heißt, es ist das fast wie eine Ungültigkeitserklärung? Wenn nicht unterschrieben wird, dass die Kinder, weil der eine nicht will und der andere nicht nachgeben oder Angst hat, sich durchzusetzen, weil es nicht unterschrieben wird?
Nein, das Brautprotokoll ist so, dass der Katholische unterschreiben muss, dass er alles dafür tut und der Evangelische weiß, dass der Katholische diesen Auftrag hat. Und da kommt es aber oft daher, und da merke ich das, dass sehr häufig bei Leuten, die nicht sehr im Glaubensvollzug verwurzelt sind, dass da Stellvertreterkriege geschehen. Unsere Familie ist seit so und so vielen Generationen evangelisch oder katholisch. Das ist so traditionell. Aber mein eigener Glaubensvollzug hat da gar nicht viel damit zu tun. Und das ist sehr problematisch. Also daher empfehle ich auch immer, entscheidet euch vorher dazu und nicht erst während der Ehe, weil da gibt es sehr, sehr viel Konfliktpotenzial, wo zum Teil dann, um die Schwiegereltern zu ärgern oder endlich mal eine Revanche zu geben, Dinge gemacht werden, die mit diesem kostbaren Gut der Taufe nicht einhergehen können.
Es gibt ja vieles, was dazugehört, wenn eine Ehe gelingen soll. Und ein gesundes Paar geht davon aus, dass man eine Familie gründet und dann auch gemeinsam Kinder hat. Was ist eigentlich, wenn diese Kinder nicht kommen, wenn das Paar keine Kinder bekommt und die Ehe zu scheitern droht? Ist das ein Grund, auseinanderzugehen? Vor Gott ja nicht, aber wie sieht die Kirche das? Wie geht man damit um? Wie hilft man einem solchen Paar?
Da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Dinge. Medizinisch sagte mir ein Arzt neulich, dass natürlich Paare oder Frauen, die sehr lange die Pille genommen haben, sie dann absetzen, dass dann passieren kann, dass sie sehr lange keine Kinder kriegen, dass die Verursachung also das eigene ist. Das macht es natürlich sehr schwierig. Da denke ich auch, dass auch das Bereitsein, füreinander da zu sein, sich fortzupflanzen, ein Habitus einübt, auch das sich inneren einander wehren. Aber das wäre noch mal ein längeres Thema. Das andere ist, wenn Familien, und da kenne ich viele, sehr schwierig, in großer Liebe da sind und gerne für Kinder da wären, da denke ich, ist es so, dass sie gemeinsam sich auch fragen, was will Gott uns da zeigen? Ich erlebe zum Beispiel manche Ehepaare, die Erstaunliches dann leisten, sei es in der Kirche, sei es gute Werke oder sonst irgendwelche Dinge, die also dadurch frei gleichsam sind, um andere Dinge zu tun. Oder auch die frei sind zu sagen, wir nehmen zum Beispiel Kinder auf, die sonst abgetrieben worden wären und wir adoptieren welche oder ziehen welche auf. Also da würde ich immer fragen, nicht warum straft uns Gott, sondern wozu befähigt uns Gott dadurch, dass wir eben jetzt in dieser Situation sind.
Ja, das heißt, es gibt fast so was wie einen natürlichen Sinn, auch in einer Kinderlosigkeit. Man muss also nicht traurig sein, depressiv leiden, sondern man kann daraus neue Kraft für ein anderes Ziel, für ein gottgewolltes Leben.
Ich erlebe beeindruckende Ehepaare, die da Großartiges tun, weil sie dann einfach das auch loslassen und sagen, das ist es nicht. Wenn man aber natürlich unbedingt seinen Sinn oder sein Ziel in dem Kinder haben wollen hat, dann wären wir wieder beim Loslassen. Wenn ich das festhalte, dann kann ich natürlich sehr leicht in die Depression, Not und Trauer kommen. Und es ist ja nun wirklich auch sehr traurig, schmerzlich für viele Ehepaare, die sich lieben und auch diese Liebe weitergeben wollen, wenn das so nicht geschieht, wie sie sich's vorstellen.
Ich habe hier noch eine Frage. Frage eines Zuschauers, die wir aber in der kürzesten Zeit eigentlich gar nicht mehr beantworten können. Ob es Gründe der Trennung eines Ehepaares gibt, die die Kirche akzeptiert oder anerkennt?
Also wenn es um das Leben und um sagen wir mal, um größeres Unrecht zu vermeiden, kann man sicherlich in seltenen Ausnahmefällen auch sagen, es ist gut, ihr trennt euch mal eine Zeit lang oder ihr trennt euch. Es ist die Trennung nicht das Problem, sondern die Wiederverheiratung, weil dies sakramental nicht möglich ist.
Im Katechismus steht das ja auch, dass man, wenn es überhaupt nicht möglich ist, wenn nur noch der Hass regiert, wenn also irgendeines schwer macht, dass ein Zusammenleben positiv ist, richtig ist oder funktioniert, dass man sich, also dass man dann sozusagen getrennt leben kann. Sogar, also das ist normal, das ist rechtmäßig.
Also wenn jetzt zum Beispiel der Vater seine Kinder schlägt, missbraucht oder sonst irgendwas, dann ist es sicherlich sinnvoller, sich zu trennen, als da dran zu bleiben. Aber es wird natürlich heute sehr schnell getrennt, obwohl es sicherlich gute Gründe gäbe, daran weiterzumachen, weil durch die Krise hindurch ich sehr häufig erlebe, dass Ehepaare dann neu anfangen können. Und ich sage auch in den Brautgesprächen immer, es passiert immer eine Krise in der Ehe. Es ist völlig normal, dass sich jemand verliebt in jemand anders. Aber es heißt nicht, dass man deswegen die alte Entscheidung, die eigentliche Entscheidung aufgeben soll.
Schade, wir müssen wieder Schluss machen. Aufbrechen. Haben Sie Ihren Tee leer getrunken?
Den habe ich leer getrunken.
Ja, wunderbar. Dann können wir ihn jetzt einpacken.